Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich riesig darauf, was wir heute lernen, denn heute bekommen wir Ernährungstipps für neue Bestzeiten und zwar von Adelheid Morath. Adel ist Weltklasse Mountainbikerin, Schwarzwälderin, zweimalige Mountainbike-Olympiateilnehmerin, Europameisterin. Sie hat Bronze bei der Weltmeisterschaft in Schottland geholt und sie ist 40 Jahre alt, hat immer noch Freude am Hochleistungssport und ist immer noch topfit, was wahrscheinlich auch an ihrem Wissen rund um das Thema Sporternährung liegt. Sie ist auch als Ernährungsberaterin aktiv und daher hoffe ich, dass wir heute ganz, ganz viel von ihr lernen. Also erstmal herzlich willkommen, Adelheid, schön, dass du da bist.
Hallo, super, ich freue mich und hoffe, ein paar Tipps geben zu können.
Ja, unbedingt. So, jetzt ist ja gerade das Jahr gestartet. Worauf freust du dich denn in diesem neuen Jahr am meisten? Was hast du vor?
Also eigentlich freue ich mich auf die Weltmeisterschaft, die ist in der Schweiz. Genau, Weltmeisterschaft im Marathon, deswegen sollte mal Jahreshighlight werden.
Jetzt kennen ja viele von unseren Hörern dich wahrscheinlich noch gar nicht so gut. Ich weiß, dass 4 Themen in deinem Leben auf jeden Fall wichtig sind. Heimat, Essen, Radsport und Reisen. Ist das so richtig?
Ja, das ist richtig. Ich komme aus dem Schwarzwald, bin auch sehr heimatverbunden. Ich war 15 Jahre Berufssportlerin in der olympischen Disziplin Mountainbike Cross Country, war auch zweimal bei Olympia. Dadurch war ich natürlich auch viel auf Reisen, eigentlich ja, weltweit unterwegs. Die Ernährung hat mich natürlich meine ganze sportliche Laufbahn begleitet. Also ich habe quasi erstmal mein Abitur auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium abgeschlossen, bevor ich in den Hochleistungssport übergegangen bin. Und das war natürlich für mich ein Riesenvorteil, dass ich damals das nötige Know-how hatte und vielleicht auch einiges richtig gemacht habe und über die vielen Jahre dann doch leistungsfähig geblieben bin und das mit 40 immer noch. Und ich bin ja auch noch aktiv, quasi jetzt nicht mehr in der olympischen Disziplin, sondern auf der Langdistanz im Marathon, genau.
Und welches Land hat dich am meisten fasziniert? Also du bist ja echt viel rumgekommen.
Es gab einige Länder, die mich fasziniert haben. Hier bei uns ist natürlich Schweiz, Italien, Österreich. Ich fühle mich in den Bergen sehr wohl. Was aber auch sehr faszinierend war, ist Südafrika. Das ist natürlich mit vielen Gegensätzen verbunden, fand ich auch ein unheimlich faszinierendes Land. Und vielleicht auch Japan, da haben wir damals vor Peking Olympia unsere Vorbereitung gemacht. Da, das war eigentlich auch beeindruckend von den Menschen her. Auch die Esskultur hat mich damals beeindruckt und ja, einfach das Ganze drumherum.
Wie bist du denn dann zum Sport bzw. zum Profisport gekommen? Lief das über deine Eltern oder gab es da irgendwelche Menschen, die dich dahin geführt haben?
Also meine Eltern, die kommen gar nicht aus dem Leistungssport, haben mich aber unheimlich unterstützt. Ich wollte mein Abitur machen auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium. Ich bin aber auf dem Land, auf dem Dorf aufgewachsen. Die Schule war in Freiburg. Das wäre jeden Tag mit einem unheimlichen Schulweg verbunden gewesen. Und damals hatte ich einfach das Glück, dass quasi der Olympiastützpunkt Freiburg ein Projekt gestartet hat mit damals 6 jungen Sportlern, die sie angeboten haben, quasi so ein Internat, sprich unter der Woche im Internat zu wohnen, die Schulen zu besuchen, damit man den Abschluss hinbekommt neben dem Sport. Und da hatte ich eben das Glück, dabei zu sein, habe da quasi währenddessen dann meinen Abschluss gemacht, mein Abitur. War sportlich, bin ich direkt in Nationalkader gekommen.
Das muss man ja auch erstmal schaffen.
Ja, also es war einfach auch eine glückliche Fügung. Und dann sind natürlich die Türen offen gegangen und ich konnte nach meinem Abitur, habe ich mir überlegt zu studieren, also Ernährungswissenschaften zu studieren, hatte dann aber die Möglichkeit, zur Sportfördergruppe zu gehen, der Bundeswehr, und den Sport professionell zu machen. Damals musste man sich aber für 2 Jahre verpflichten. Habe ich dann gemacht und es lief einfach sportlich sehr gut. Die Erfolge kamen, waren da. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin viel rumgekommen, ich habe viel gereist. Wenn man jung ist, ist natürlich alles spannend. habe das, sage ich mal, das Profileben in vollen Zügen auch genossen, natürlich neben den Verpflichtungen, wo man hat, und bin dann auch 15 Jahre dabei geblieben, wo ich mir im Vorfeld gar nicht vorstellen konnte. Also ich dachte erst, okay, ich verpflichte mich jetzt für 2 Jahre und fange dann mein Studium an. Das ist aber dann anders verlaufen. Die sportliche Karriere war einfach, verlief gut. Zweimal bei Olympia. Der Spaß hat immer noch mitgespielt und bin dann eigentlich dabei geblieben. In der damaligen Zeit konnten wir auch nebenher nicht wirklich viel machen, also quasi noch ein Studium oder irgendwas, sondern da musste man sich wirklich entscheiden. Wo das dann möglich war, habe ich dann auch angefangen, eben den Bachelor Ernährungsberatung zu studieren, habe dann abgeschlossen, habe dann aber auch meine, sag ich mal, Karriere in der olympischen Disziplin beendet und habe dann eben direkt meinen Master draufgesetzt. Abschluss habe ich in 2023, bin aber währenddessen quasi auf der Langdistanz unterwegs gewesen. Und das lief für mich in dem Jahr wirklich alles bombastisch, also traumhaft, könnte ich mir gar nicht besser vorstellen. Und bin eben in dem Jahr quasi Europameisterin geworden und habe die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft bekommen in Schottland. Ja.
Das ist Wahnsinn. Aber was ich halt nicht begreifen kann, ist, wie man ausgerechnet sich den Radsport aussucht.
Also ich komme nicht vom Radsport, also tatsächlich komme ich vom Skisport, vom Skilanglauf. Und dann war es aber so, wir waren eine super Trainingsgruppe. Ich bin in St. Mergen aufgewachsen und wir haben eigentlich einen Ausgleichssport zum Winter gesucht, also quasi Crossläufe. Also ich bin auch damals sehr gerne gerannt und eben das Mountainbiken. Und dann war es natürlich auch ein bisschen, ja, die Winter nicht mehr so stabil. Dann war auch die Zeit, okay, wenn man weiterkommen wollte, hätte man sehr viel in Gletscherregionen unterwegs sein müssen. Das war aber damals für mich nicht möglich mit der Schule und alles. Und dann hatte ich einfach viel Spaß auf dem Mountainbike mit meiner Trainingsgruppe. Und wir waren einfach viel Mountainbike fahren. Und so bin ich eigentlich aufs Mountainbiken übergesprungen. Und der Skilanglauf ist aber immer noch mein Hobby im Winter.
Jetzt hast du ja echt schon viel geschafft, also allein Olympia zweimal zu erleben, Europameisterin, Weltmeisterschaftsdritte. Was willst du denn so vielleicht in der Rückschau sagen, war dein schönstes Erlebnis als Profi und was war das Schwierigste so für dich?
Oh. Also es gab einige sehr schöne Erlebnisse. Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ist natürlich herauszustechen, wenn man bei Olympia ist, weil bis man, sag ich mal, bei den Olympischen Spielen ist, da muss im Vorfeld schon alles sehr gut laufen. Und es war natürlich mein absolutes Highlight, damals auch die Vorbereitung drauf, bei den Spielen zu sein und auch danach. Das war schon sehr, sehr besonders bei der olympischen Disziplin. Jetzt zurückblicken, sage ich aber auch, okay, ist es eigentlich gerade letztes Jahr der Europameistertitel und die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft. Weil ich auch sage, okay, da ist jetzt so eine Zeitspanne dahinter, wo ich aber eigentlich auch sehr stolz bin, dass ich das überhaupt auch gesundheitlich auf dem Leistungsniveau überhaupt noch machen kann und auch Spaß dabei habe. Und ja, dass es einfach auch alles passt. Und die schlimmsten Momente, die sind ja eigentlich die Verletzungen. Ich hatte mal einen schlimmen Trainingsunfall, also mich hat ein Auto angefahren, mir die Vorfahrt genommen und da war natürlich auch alles offen, wie die Heilung überhaupt läuft, ob man überhaupt noch auf einem hohen Niveau Sport machen kann, ohne da überhaupt an einen Leistungssport zu denken. Und das war natürlich damals eine sehr harte Zeit, weil Sport generell mein Hobby war. Und auch wenn man nicht, also damals hatte ich dann auch nicht an einen Leistungssport mehr gedacht. Aber halt einfach, man will einen gesunden Körper. Und ja, das waren eigentlich so die Rückschläge, Verletzungen, ja. Genau.
Wie lange bist du jetzt im Profisport? Also wann war dein erstes Rennen?
Also mein erstes Rennen, oh, Das weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Berufssportlerin, sage ich mal, 15 Jahre in der olympischen Disziplin Cross Country und bin jetzt eigentlich wenn ich jetzt 2025 mitrechne, im vierten Jahr auf der Langdistanz unterwegs.
Ich habe mit dir im Vorfeld telefoniert und ich fand das so cool, wie du sagtest. Ja, ich bin jetzt 40 und ich weiß, dass ich es ohne diese Ernährung nie so lange geschafft hätte im Profisport. Und das ist total spannend, weil ja, ich doch nicht so viele kenne, die mit 40 das so von sich behaupten können. Also einmal den Spaß noch zu haben und dann eben noch so leistungsfähig zu sein. Wie hast du das gemacht? Also wie hast du dich ernährt und was sind vielleicht die Dinge, die du im Laufe der Zeit am meisten verändert hast? Also es ist wahrscheinlich eine Frage, wo man jetzt eine Stunde drüber reden könnte, aber ja, wie hast du das geschafft?
Ja, also ich glaube, was ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, mein Glück war einfach, dass ich schon immer mich sehr für Ernährung interessiere und quasi dann wirklich auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium war. Und da hat man ja auch die ganze Biochemie. Und das ist eigentlich das A und O, zu wissen, okay, was passiert im Körper, welche Stoffwechselvorgänge passieren im Körper, was, ja, was passiert da? Und welche, sage ich mal, Lebensmittel, Nährstoffe begünstigen eine Regeneration, eine Leistungssteigerung und vielleicht einfach auch das Wissen zu haben, nicht jedem Trend blind zu folgen. Und ich meine, vor 15 Jahren, das war eine ganz andere Zeit im Hochleistungssport. Da war eigentlich Ernährung, würde ich sagen, eigentlich fast ein Tabuthema. Da hat einfach das Gewicht auch passen müssen, ja, und über die Ernährung wurde da gar nicht so viel gesprochen und da wurde natürlich auch viel ausprobiert, ja. Als Frau ist man da sowieso, sage ich mal, auch ein bisschen anfälliger, je nach Hormonstatus, dann ja, ist vielleicht auch mal eine ungünstige Phase da, wo man ein bisschen ein paar Kilo mehr hat und. Und wenn dann halt einfach ein Kommentar vom Trainer kommt oder von außen und man quasi auf das System angewiesen ist, dann ist natürlich die Gefahr, dass man zum Beispiel in eine Essstörung reinrutscht, schon relativ groß. Und ich glaube, mein Pluspunkt war einfach, dass ich eine gewisse Ahnung hatte und deshalb auch nicht jedem, sage ich mal, Trend blind gefolgt bin oder auch, die mich mehr konzentriert habe, okay, wie ernähre ich mich? Also nicht unbedingt, da geht es nicht um Kalorien zählen, sondern welche Lebensmittel sind wichtig, was braucht man und. Und gerade auch eben auch, sage ich, in den Verletzungsphasen. Wie kommt man gut aus einer Verletzungsphase raus? Also ich hatte ja mich quasi in der ganzen Zeit, habe ich mich immer irgendwie weiter und fortgebildet in puncto Ernährung. Ja.
Ist das auch ein Grund, warum du heute, ich glaube, du berätst ja auch am Olympiastützpunkt junge Athleten, ne? Also, dass du jetzt auch in der Funktion arbeitest, hat das damit auch ein bisschen zu tun, dass du da einen großen Bedarf siehst? Oder weil du sagtest, vor 15 Jahren war noch alles anders, da hat man sich überhaupt nicht, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass das mal so war.
Nee, kann man sich nicht mehr vorstellen. Ja, natürlich, das ist für mich schon wichtig. Also ich sehe da schon ein Riesenpotenzial, auch da im Nachwuchsbereich tätig zu sein, einfach Aufklärung betreiben. Und heutzutage ist ja quasi Ernährungsberatung, ist ja schon in allen Munde. Die Ernährung spielt immer eine größere Rolle. Und wenn man dann auch mal so in die ganzen, sag ich mal, Profiteams reinguckt, da ist eigentlich Ernährung ein fester Bestandteil heutzutage. Und mein Anliegen ist eigentlich schon für die jungen Athleten, dass die das nicht, sag ich mal, durchmachen, so wie damals, sondern dass die einfach ein gewisses Know-how bekommen und einfach auch jemand da ist, der die berät, wenn irgendwelche Fragen sind, kritische Fragen. Und genau, ich habe ja quasi beim Masterstudium auch meine Schwerpunkte auf Sporternährung und Sportpsychologie gelegt. Und die Masterthesis habe ich über RED-S geschrieben. Und da sehe ich eigentlich genau die Punkte, wo ich dann quasi auch bei meiner Beratung am Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald benötigen kann. Ja.
Ich habe auch so ein Zusatzstudium gemacht zur Ernährungsberaterin. Das ist ja auch schräg, wie schnell man so ein Studium machen kann. Also Ernährungsberater sind ja, ist ja so ein, nicht so ein ganz geschützter Beruf, glaube ich. Also es macht ja jetzt irgendwie jeder nebenbei. Ärgert dich das manchmal, vor allem auch, weil auf Social Media dann alle ihre Meinung sagen oder auf YouTube, oder kannst du darüber lachen?
Teils, teils. Also Ernährungsberatung ist nicht geschützt. Ich sage immer, okay, wer sich jemand sucht, dann sollte halt wirklich gucken, okay, wie hat der die Ausbildung oder was für ein Studium hat er abgeschlossen? Das kann man ja einfach einsehen. Für viele, sage ich mal, die sich irgendwie weiterbilden nochmal wollen in puncto Ernährung, finde ich aber das eigentlich ganz gut, dass die quasi irgendwelche Zertifikate für Ernährungsberater machen können und da ein gewisses sag ich mal, Grundniveau erreichen. Schwierig wird es natürlich dann, gerade auf Social Media, wenn, sag ich mal, so unseriöses Halbwissen kursieren. Und wenn man eine gewisse Ahnung hat, kann man das immer recht gut einstufen. Aber wenn man halt überhaupt, also oder wenig Ahnung von einem bestimmten Thema hat, ist es manchmal gar nicht so leicht, rauszulesen. Ist das jetzt so oder ist das nicht so? Und ich sage jetzt mal in Social Media, was ist das Wichtigste? Das Bild muss gut sein und der Text muss ansprechend sein. Und der Inhalt ist dann manchmal schon das Zweitrangige. Und da sehe ich schon ein bisschen ein Problem, gerade bei den, was ich jetzt ja, aus Erfahrung sagen kann mit jungen Athleten, die lassen sich da schon sehr von Social Media leiten und oftmals eigentlich nicht in die gewünschte Richtung. Und gerade deshalb finde ich es da auch wichtig, dass da jemand ist, der einen wirklichen Abschluss hat, eine gewisse Ahnung, wo dann einfach auch informiert oder auch sagen kann, das stimmt soweit oder das stimmt nicht oder das ist komplett, komplett Banane. Ja.
Wenn man so die Profis sieht, also ich denke so an die letzten Jahre, wenn ich mit Athleten gesprochen habe, da war das schon sehr unterschiedlich, teilweise auch wie diszipliniert die sind. Und bei manchen hat man echt das Gefühl, die essen wirklich gar nichts, was nicht total gesund ist. Aber wie ist es denn jetzt wirklich? Also wie gesund ernähren sich die meisten Profis so deiner Meinung nach auf einer Skala von 1 bis 10? Und was ist vielleicht der größte Unterschied zu uns Normal-Hobbysportlern?
Also so generell kann man das gar nicht sagen. Also ich würde behaupten, ich habe die komplette Bandbreite. Also welche, die quasi alles hypergenau nehmen und manche, denen das eigentlich ziemlich egal ist. Wenn, sage ich mal, je älter die Sportler werden, und je professioneller, also quasi Richtung Berufssportler, weiß natürlich auch jeder Sportler, der Körper ist sein eigenes Kapital. Da wird dann meistens das Interesse an Ernährung schon viel, viel höher gesehen. Jetzt, sag ich mal, im Vergleich zu Hobbysportler, da gibt es natürlich auch die und die. Ich kenne Hobbysportler, die beschäftigen sich unheimlich mit Ernährung und manche überhaupt nicht. Also ich finde generell das zu beantworten, finde ich sehr schwer. Aber was natürlich der Unterschied macht, als Profisportler, weiß man, der Körper ist das Kapital, du bist wirklich abhängig von deiner Leistung. Inzwischen ist es ja mehrmals auch bestätigt, dass man mit einer bestimmten Ernährung die Leistung steigern kann, Regeneration verbessern, auch bei Verletzungen einfach die Verletzungszeit verkürzen oder jetzt gerade, jetzt sind wir ja in Wintermonaten, das Immunsystem stärken, dass man weniger anfällig ist für Erkrankungen. Und dadurch auch besser trainieren kann. Und da ist natürlich die Ernährung vielleicht auch mehr im Alltag mit drin, sprich im Training, also in dem ganzen Tagesablauf. Als Hobbysportler ist man halt oftmals noch, je nachdem mit dem Beruf, sehr ausgefüllt, wo oft auch mal vielleicht die Zeit nicht wirklich gegeben ist, wirklich dann auch sich mit dem Einkauf beschäftigen, zu kochen, sich bewusst zu ernähren. Da muss halt alles einfach schnell, schnell nebenher gehen. Das sehe ich so ein bisschen, der Unterschied ist zeitliche.
Gibt es irgendwas, was wir unterschätzen in der Ernährung?
Ich denke, man muss sich bewusst machen, also wie man, ich sage immer, wie beim Auto, ja. Ein Auto fährt auch nur mit dem richtigen, sage ich mal, wenn das Benzin drin ist. Und so ist es halt auch mit den Nährstoffen. Der Körper funktioniert langfristig nur, wenn er auch genügend Nährstoffe hat und auch genügend Energie. Also, dass da weder ein Energiedefizit noch ein Nährstoffdefizit oder zu viel ungünstige Lebensmittel ausgewählt werden.
Man hört ja jetzt immer wieder, dass die Böden gar nichts mehr hergeben und dass wir, selbst wenn wir Bio-Gemüse kaufen, da nicht genug Nährstoffe drin sind. Stimmt das?
Also da stimmt natürlich schon mit dem Anbau und den Böden. Also wenn man das ganz streng sieht, ja. Und da sollte man natürlich, also ich sage immer, eine einfache Regel ist regional, saisonal, frisch. Frische Lebensmittel und dann passt es eigentlich, ja. Wenn ich jetzt hier regional einkaufe, gut, das ist natürlich auch von den Regionen abhängig. Also bei uns kann man ja auf den, sage ich mal, Wochenmärkten oder auch im Supermarkt die regionalen Sachen auswählen und da muss dann auch nicht unbedingt Bio draufstehen. Genau. Wenig Nährstoffe noch enthalten sind, wenn auch Lebensmittel, gerade frische, zu früh geerntet werden, sprich unreif, grün geerntet, lange Transportwege, lange Lagerzeiten, schlechte Zubereitung. Da gehen natürlich unheimlich viele Nährstoffe verloren.
Was sind so Ansätze, die sich komplett verändert haben? Vielleicht auch, wie du selber gedacht hast oder jetzt denkst in puncto Ernährung. Gibt es da Ansätze, die völlig überholt sind, die trotzdem noch irgendwie bei uns in den Köpfen sind?
Ja, da gibt es natürlich schon Ansätze. Jetzt sind wir ja auch beim Laufen, ist ja auch eine Ausdauersportart. Da gab es ja zwischenzeitlich auch mal, okay, Kohlenhydrate machen dick, keine Kohlenhydrate. Dann gab es ja die Keto-Diät, wo, sage ich mal, im Ausdauer-Leistungssport überhaupt nichts zu suchen hat. Solche Sachen oder dann auch, okay, dann auf einmal ist Glutenunverträglichkeit. Dass man keine Gluten essen soll, solche Sachen. Oder jetzt auch vegan, dass eine vegane Ernährung ein gesünderer Ernährungsstil ist. Das stimmt so auch überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, wenn ich dann, sag ich mal, die veganen Ersatzprodukte, wenn ich da schaue, was da auf der Zutatenliste steht, sind unheimlich viel Zusatzstoffe. Also es ist eigentlich ungesünder wie, sag ich mal, wenn ich jetzt mal mir eine normales Würstchen esse, solche Dinge, ja. Es gibt dann natürliche vegane Produkte, die sind natürlich, die haben ernährungsphysiologisch, sind die sehr hochwertig einzustellen, aber eben natürliche und nicht die ganzen Zusatzprodukte mit dem ganzen Hypes. Also gerade auch vegane Ernährung, dass das gesünder ist. Da sage ich, da geht es ganz klar um die Lebensmittelqualität. Und die Lebensmittelzusammenstellung spielt da eine wichtige Rolle. Eine Leistungssteigerung kommt auch nur da zustande, wenn man genügend Energie zuführt. Und da muss man natürlich wieder unterteilen, okay, Energie und Nährstoffe. Also Energie ist, sage ich mal, nicht gleich Energie. Da muss man auch immer die Nährstoffe mit einberechnen, sprich die Mikronährstoffe, weil die ja die Biokatalysatoren im Stoffwechsel sind. Genau, also die sind dann auch für die ganzen Kohlenhydratstoffwechsel, Proteinstoffwechsel, Fettstoffwechsel spielen die eine wichtige Rolle, dass die überhaupt optimal ablaufen können und eben nicht nur die Makronährstoffe, wie eigentlich jahrelang nur Fokus auf Kohlenhydrate, Proteine, Fette gelegt werden.
Was sind denn die schrägsten oder für dich unfassbarsten Dinge, die vielleicht auch jetzt gerade von den jungen Athleten, die so vorgekommen sind? Gab es da richtig komische Geschichten, wo du denkst, wie kann man nur auf so eine dumme Idee kommen? Also vegan und so, das hat man ja immer wieder und die sind ja auch sehr, die halten sich ja auch sehr lange teilweise, aber da gibt es ja auch wirklich skurrile Sachen. Also ich kenne zum Beispiel einen, der hat 3 Jahre lang jeden Tag 6 rohe Eier gegessen. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber. Es muss für dich ja noch viel schwieriger sein, weil du damit ja quasi beruflich unterwegs bist.
Ja, also solche Sachen, mit denen habe ich tatsächlich zu tun. Ja, da muss man dann erstmal aufräumen. Also vegan hatte ich ja jetzt schon. Da guckt man sich einfach auch mal die Lebensmittel an und sucht dann quasi die natürlichen raus. Mit dem Protein ist natürlich auch, ja, gerade in den Kraftsporten oder auch wenn irgendwelche Sportler, Sportlerinnen Gewicht reduzieren wollen. Oder Muskelaufbau betreiben, da ist natürlich das Protein ganz, ganz wichtig. Da muss man aber auch aufpassen, dass man das nicht überdosiert. Da hatte ich auch Sportler, die haben dann einfach die doppelte Menge Shake gemacht. Da muss man dann aber auch wissen, okay, Proteine können im Gegensatz zu Kohlenhydrate und Fette auch gar nicht gespeichert werden. Sprich, die müssen regelmäßig zugeführt werden. Sprich, bei mindestens bei den, wenn man es einfache Regel macht, mindestens 3 Hauptmahlzeiten am Tag eine Proteinkomponente. Genau, das kann tierisch sein, das kann pflanzlich sein. Tierische Proteine sind generell leichter bioverfügbar als pflanzliche. Das ist aber nicht der ausschlaggebende Faktor, sondern wie gesagt, schon wieder die Qualität und Lebensmittelauswahl. Also einfach mit Proteinen, da soll man nicht über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag kommen, sonst geht es zum Teil auch auf die Nieren. Also das sieht man dann bei Kraftsportler. Das ist dann alles andere als gesund. Genau. Was man natürlich auch hat nach dem Training, gerade bei Ausdauersportler, das machen immer noch einige falsch, dass sie dann sich nicht richtig verpflegen, weil sie dann denken, dann beschleunigen sie oder unterstützen sie die Fettverbrennung. Das ist natürlich auch alles andere als ungünstig hinsichtlich Leistungssteigerung, Regeneration und quasi Fett verbrennt man da auch nicht besser. Genau. Und dann eben auch, wenn man dann im Leistungssport tätig ist, so ein bisschen, wenn Höhenblöcke gemacht werden, dass da noch zusätzlich die Kohlenhydrate reduziert sind. Das ist natürlich auch, sag ich mal, sehr, sehr ungünstig, weil gerade im Höhentraining benötigt der Körper nochmals mehr Kohlenhydrate und die Kohlenhydrate ist einfach der Energielieferant Nummer 1. Genau. Auch in allen Sportarten. Also gerade auch zum Beispiel auf Langstrecke. Ich meine, es ist natürlich, je länger die Belastung ist, je mehr Fettsäuren werden verbrannt. Aber ganz klar, wenn man dann zum Beispiel jetzt im Marathonlauf, im Wettkampf sich anschaut, Höchstleistung passiert da nur, wenn die Kohlenhydrate verfügbar sind. Und erst dann geht es an die Fettsäureverbrennung. Natürlich, sage ich mal, passiert es parallel. Das ist ja nicht so, dass das eine stoppt und dann beginnt das andere. Das passiert parallel. Aber die Höchstleistung passiert über die Kohlenhydrate. Und deswegen sage ich auch immer, so eine Keto-Diät im Ausdauersport ist ganz falsch. Und es war noch bis zu 2 Jahren, wurde das noch angewandt. Ja.
Was würdest du denn raten, gerade für Marathonläufer? Also, das ist ja auch teilweise wirklich schwierig mit den Gels, die man dann auch oft nicht kennt. Also, was ist eine gute Versorgung beim Marathon? Worauf würdest du achten, gerade bei den Gels oder Riegeln oder Gums?
Ja, ich würde vor dem Wettkampf schon auf einiges achten, sprich quasi, dass meine Speicher gefüllt sind. Da ist aber auch zu unterscheiden. Früher war ja das Carboloading sehr, sehr wichtig. Da muss man aber auch wissen, dass quasi 1 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Glucose bindet 2 bis 3 Gramm Wasser, ja. Und das führt natürlich zur Wassereinlagerung, sprich Gewichtszunahme. Das ist jetzt im Laufsport nicht unbedingt zum Vorteil. Deswegen sollte man sich eigentlich gerade auch die Woche vor einem Wettkampf ausreichend mit Kohlenhydraten versorgen. Das heißt dann nicht, dass man 3 Teller braucht. Nee, da reicht ein Teller. Aber die gar nicht so extremst entleeren und dann, sage ich mal, das Carboloading betreiben, sondern eher die Speicher füllen, ausreichend, aber nicht überloaden. Und dann natürlich, je zeitlich näher die Belastung kommt, je leicht verdaulicher Kohlenhydrate, sprich einkettiger, also dass ich da zum Beispiel sage, okay, jetzt ein Weißbrot ist leichter verdaulich als ein Vollkornbrot, und dass ich solche Lebensmittel auswähle, da auch quasi zeitlich, sage ich mal, die letzte Hauptmahlzeit vor einem Laufwettkampf, dass ich da 3 Stunden spätestens gegessen habe und dann eben vielleicht 1 Stunde vorher einfach nochmal eine leichte Mahlzeit. Das kann auch ein Riegel sein, das kann auch ein halben Riegel. Und wenn natürlich dann ein Marathonlauf ansteht, sage ich mal, die Gels, habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die sehr, sehr gut einsetzbar sind. Die sollte man aber vorher natürlich mal ausprobieren. Also ich sollte nicht mich jetzt zum Marathonwettkampf anmelden, mir noch kurz ein Gel bestellen, das ich noch nie genommen habe, wenn ich magenempfindlich bin, sondern das im Training einfach auch mal austesten. Und dann sind eigentlich die Gels schon gut einsetzbar. Beim Laufmarathon kann man natürlich damit achten, dass man eher so ein Flüssiggel nimmt. Da gibt es ja natürlich auch Unterschiede in der Konsistenz, dass das nicht, sag ich mal, den Mund zuklebt oder vielleicht mir eine Kohlenhydratlösung anreichen lasse während dem Wettkampf.
Cola, die letzten 5 Kilometer siehst du wahrscheinlich auch eher unkritisch, oder?
Teils, teils ist natürlich ein extremer Zuckerschock, sollte man auch gewohnt sein. Man sollte das nur nicht frühzeitig, zu frühzeitig nehmen, weil dann geht die Leistung in Keller. Also wirklich, sagt für den Endspurt ja, aber nicht schon nach der Hälfte mit Cola anfangen. Nein.
Und Koffein, wie siehst du Koffein?
Ja, also Koffein ist auch, sage ich mal, ein individuelles Thema. Genauso wie vorher dann, sage ich mal, noch morgens einen Kaffee trinken, einen Espresso trinken, spricht überhaupt nichts dagegen. Und wenn wir jetzt wie vorher bei den Gels bleiben, da gibt es ja auch einige, die sind mit Koffein angereichert. Das kann man schon nutzen. Nur sollte man dann auch auf die Dosierung achten. Also quasi ein Gel mit Koffein ist dann ausreichend. Da muss man nicht 3 Gels mit Koffein.
Viel hilft viel, ist wahrscheinlich auch so ein Mythos.
Ja.
Ich sprach jetzt letztens mit der Maike Kohlberg und die sagte, dass es für Frauen viel wichtiger ist, dass sie in der halben Stunde nach dem Training oder Wettkampf was essen. Bei Männern ist das Zeitfenster ein bisschen weiter. Siehst du das auch so? Und was ist so eine perfekte Regenerationsmahlzeit?
Also ich sehe das belastungsabhängig. Also natürlich ein Wettkampf ist Höchstbelastung, ist, sage ich mal, das intensiveste, was man betreiben kann. Da ist, sage ich mal, würde ich sagen, bei Frauen und bei Männern ein Zeitfenster innerhalb von 30 Minuten ideal für eine Regenerationsmahlzeit oder nach einem Wettkampf ein Regenerationsshake. Da ist natürlich der Vorteil, der ist sehr leicht verdaulich. Da stehen die Proteine und die Kohlenhydrate, sollte im richtigen Verhältnis sein, also 3:1, 3 Anteile Kohlenhydrate, ein Protein. Also beim Shake ist da schon alles, da muss man schon auf die Portionsgröße dann achten, aber da ist alles schon im richtigen Verhältnis. Da ist es optimal, eben einen, sage ich mal, einen Regenerationsshake innerhalb von den ersten 30 Minuten zu nehmen und dann die erste normale, richtige Mahlzeit 2, 3 Stunden danach. Das kommt aber darauf an, auch, okay, wie lang war der Wettkampf, wie verausgabt hat man sich auch individuell. Einige könnten schon 1 Stunde danach was essen, bei manchen geht es 2 bis 3 Stunden. Aber wichtig ist da quasi das erste Auffüllen und da ist natürlich ein Reggishake schon geeignet. Wenn ich jetzt, sag ich mal, eine intensive Trainingsbelastung hinter mir habe oder auch also Krafttraining oder Intervalltraining, da muss ich nicht unbedingt auf einen Shake setzen, sondern das bekomme ich mit einer normalen Ernährung hin. Und da ist das jetzt nicht unbedingt so wichtig, die ersten 30 Minuten. Man kann in der ersten Stunde eine Mahlzeit setzen.
Was macht denn jetzt schneller? Also welche Lebensmittel sollten wir zu uns nehmen, damit wir schneller werden?
Oh Gott. Also generell ist das erste schon mal, die Basisernährung sollte stimmen. Also mit Basisernährung meine ich zum Beispiel das Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dass da alle Makronährstoffe drin sind, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, aber auch die Mikronährstoffe. Dann natürlich, wenn ich eine gute Basisernährung habe, soll ich natürlich nicht leer in die, sag ich mal, hochintensive Belastung gehen. Sprich, wenn ich gefrühstückt habe, 3 Stunden Zeitfenster und dann einen Marathon habe, dann sollte ich davor eine kleine Mahlzeit oder auch einen Riegel zu mir genommen haben. Und natürlich dann während der Belastung, wenn es dann über 1 Stunde geht, der Wettkampf, und ich mir extern Kohlenhydrate zuführe in Form von Gel oder Getränk, machen die mich natürlich schneller, weil ich die Energie, die Kohlenhydrate im Körper verfügbar habe. Danach ist es natürlich dann, dass ich meine Speicher wieder auffülle, wie wir auch schon hatten, mit zum Beispiel dem Reggishake, dass ich dann hauptsächlich ist da wichtig, die Kohlenhydrate und die Proteine, dass da mein Körper versorgt ist, dass quasi die Muskel, ich meine, es passiert ja immer bei einer Belastung, dass irgendwelche Muskelfaser, Muskelschädigungen da sind, dass die repariert werden können, dass die Regeneration vorwärts geht, der Belastungsreiz ankommen kann und letztendlich überhaupt die Leistungssteigerung erfolgen kann. Und dann ist es danach natürlich wieder wichtig, okay, bei der Mahlzeit, dass ich schon wieder die ganzen Makronährstoffe habe und auch eben die Mikronährstoffe. Und die Mikronährstoffe darf man da nicht vergessen, weil die eben für die ganzen Stoffwechselfunktionen unheimlich viele Funktionen haben. Lebensmittel, die schneller machen, würde ich jetzt sagen, okay, eigentlich mehr auch so die komplexen Sachen, wie zum Beispiel, ich nenne mal das Quinoa, ist ja jetzt gerade beliebt, oder die Hirse. Die haben natürlich neben den Kohlenhydraten auch Proteine und eben auch viele Mineralstoffe. Genau, solche Lebensmittel machen dann, sage ich mal, langfristig schneller.
Wie wird das denn jetzt so exemplarisch aussehen? Also wie sieht deine Ernährung im Alltag aus? Wie sieht dein Frühstück aus, dein Mittagessen, dein Abendessen? Und wie kann man vielleicht auch, weil wir sind ja im Grunde Gewohnheitstiere und oft ist es ja so, dass wir eigentlich schon wissen, wie wir essen sollten. Da gibt es zwar auch immer wieder unterschiedliche Meinungen, also abends keine Rohkost und mehr Proteine als Kohlenhydrate und sowas liest man ja immer wieder. Aber wie sieht das konkret bei dir aus oder wie hast du das über die Jahre gemacht? Weil wenn man jetzt jedes Mal nachdenken muss, was man jetzt isst, das ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Also gibt es da vielleicht Routinen, die uns helfen, wenn wir, was weiß ich, Sprossen und Quinoa und ein paar Samen und Nüsse noch draufhauen, dann haben wir irgendwie eine, also was sind so Toppings oder Routinen, die uns helfen können in der ganz normalen Alltagsernährung, die dir auch geholfen haben?
Ja, also ich sage, eine gewisse Routine ist immer hilfreich und letztendlich auch notwendig, gerade im Alltag, wenn dann oftmals auch Dinge dazwischen kommen, mit denen man nicht so rechnet oder die Zeit drängt oder. Ich bin der Meinung, dass zum Beispiel auch das Frühstück ganz, ganz wichtig ist, dass man sich erstmal Zeit nimmt für ein Frühstück, dass der Körper schon mal mit den wichtigen Nährstoffen versorgt ist, dass da auch ein Sättigungsgefühl ist und quasi, dass man über den Tag raus leistungsfähiger ist. Bei mir sieht es so aus, ich frühstück Müsli, unterschiedliche Müslis, aber was generell top ist, sind einfach einfache Haferflocken mit, bin ich halt Fan von den Tempura-Flocken, weil da relativ viel auch an den Mikronährstoffen drin sind. Und das nehme ich unterschiedlich. Manchmal nehme ich eine Mandelmilch, manchmal mache ich das mit Joghurt. Dann mache ich zum Beispiel eine Banane rein, einen Apfel rein. Und dann habe ich da eigentlich schon leicht eine vollwertige Mahlzeit mit meinem Müsli, mit frischem Obst. Also da habe ich dann die Kohlenhydrate, da habe ich dann Proteine, da habe ich die Vitamine drin, Topping kann man dann auch wählen, ein paar Nüsse, dann hat man die guten Fette mit drin. Genau, das ist so eigentlich meine Morgenroutine, wo ich mich dann aber auch recht gesättigt fühle. Ja. Trinke gern Tee, Grüntee und Kaffee. Also der Kaffee darf bei mir nicht fehlen. Also Cappuccino, der gehört bei mir fest dazu, ja. Und dann ist es natürlich abhängig, okay, wenn ich jetzt eine belastende Trainingseinheit habe, dann verpflege ich mich aber schon während dem Training, dass ich da auch nicht, sage ich mal, leer nach Hause komme. Und jetzt, wenn ich zu Hause bin im Alltag, dann ist dann doch relativ viel, sage ich mal, schon, dann ist es meistens zeitlich auch recht knapp. Sprich, manchmal, wenn es sehr knapp ist, mache ich mir auch einfach ein Porridge, ein paar Gemüsesticks dazu, hart gekochtes Ei oder ich mache mir auch oft vom Vortag, dass ich koche abends immer warm, dass ich mir da ein bisschen was vorkoche und das dann für die schnelle Mittagsmahlzeit schon im Kühlschrank habe. Sprich, wenn ich jetzt abends Kartoffel esse, kann ich mir da einen Kartoffelsalat machen oder ich habe mir Hirse abgekocht, dann mache ich da noch vielleicht ein Salätchen vorweg. Dann die Hirse mache ich Joghurt und Obst drin mit Honig süßen. Dann habe ich es ein bisschen süß, ne? Oder ein gutes Brot mit Aufstrich. Bitte ein paar Gemüsesticks dazu, hart gekochtes Ei. So sieht eigentlich bei mir die Mittagsverpflegung aus. Und dann geht es oft zur Arbeit oder wie auch immer. Und abends nehme ich mir dann die Zeit zum Kochen, wo ich dann eben quasi eine warme Mahlzeit mir zubereite.
Achtest du da auch wieder drauf, was von der Zusammensetzung? Also, weil da gibt es ja viele, die auch sagen, abends wenig Kohlenhydrate.
Nee, also ich wähle dann oft abends die komplexen Kohlenhydrate, also die, wo mehr Ballaststoffe enthalten, also Vollkorn, Getreide. Wenn ich zum Beispiel Pfannkuchen mache, mache ich das auch oft mit Dinkelmehl oder Quinoa, Hirse, Reis, Kartoffeln, einfach komplexe Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel dann auch nicht ganz so schnell ansteigen lassen, weil das brauche ich ja dann auch nicht. Es ist abends. Und dann natürlich ist schon wieder wichtig, okay, dass ich da eine Proteinkomponente habe. Das bekomme ich aber auch zum Beispiel aus pflanzlichen Lebensmitteln. Ich esse auch gern mal Linsen, Eier esse ich gern, Eierspeisen oder Fleisch, Pute oder vegan Tofu oder eine Quarkspeise als Nachtisch. Da sind dann auch viele Proteine da, kann man dann auch mit, sag ich mal, Tiefkühlbeeren toppen oder wie auch immer, ein paar Nüsse drüber, Honig, solche Sachen. Und natürlich ja die Mikronährstoffe. Ich esse dann abends eigentlich auch Salat, aber schon gedünstetes Gemüse, dass das dann einfach leichter verdaulich ist.
Ich habe mit so einer Schlafexpertin geredet und die sagte, man soll abends den Salat kurz dünsten. Aber ich finde, das schmeckt furchtbar. Es kommt
ja
natürlich auf den Salat an, aber.
Also ich finde das jetzt auch nicht lecker, muss ich sagen. Und ich sage, für mich hat die Ernährung auch immer, also das muss auch immer schmecken. Ja, also ich sage, Essen ist dann auch ein Stück weit Genuss. Und auch wenn man sich gesund ernährt, das kann man lecker machen. Ich habe da auch immer das Gefühl, okay, das ist einen großen Stellenwert. Ich achte auf die Ernährung. Ich ernähre mich gesund, aber ich habe da eigentlich nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichte. Ja, aber wenn was gar nicht schmeckt, finde ich, muss man das auch nicht machen. Und das Verdauungssystem, das ist auch anpassungsfähig, also langsam, aber es kann sich anpassen. Und wenn man, sage ich mal, regelmäßig auch Rohkost abends isst, kann das eigentlich auch fürs Verdauungssystem nicht mehr belastend sein. Anzumerken ist vielleicht, dass man nicht zu spät isst. Ich gucke eigentlich immer, dass ich vor 8 gegessen habe, dass man da noch genügend Zeit hat, dass man auch zu verdauen und dass man nicht mit dem vollen Bauch ins Bett geht, weil das natürlich dann die Schlafhygiene negativ beeinflussen kann.
Worauf sollte man bei seinen Getränken achten? Also macht es Sinn, Wasser aufzupimpen? Was würdest du auf jeden Fall ab sofort lassen und was würdest du mehr nutzen in den Getränken?
Ja, also ich trinke relativ viel Wasser. Oder ich empfehle auch immer, je nachdem, wenn ein Tee, jetzt gerade in der Winterzeit, eine Teekanne richten, das über einen Tag trinken. Im Sommer finde ich es eigentlich ganz gut, Wasser in einer Kanne mit Zitronenschnitze oder Ingwer oder Minze, ein bisschen was für den Geschmack. Apfelsaft trinken tue ich auch gerne, aber eben den naturtrüben, wo man ein bisschen, sage ich mal, reduzieren sollte von den ganzen Fruchtgetränken, weil da unheimlich viel Zuckerzusatz drin ist. Da rate ich immer ein bisschen ab. Und Alkohol natürlich in Maßen. Also wenn man abends da ein Gläschen Wein trinkt oder ein Feierabendbier, ist da absolut nichts zu sagen, aber jetzt nicht 2, 3.
Du sagtest am Anfang, dass Ernährung auch in Verletzungsphasen, auch um das Immunsystem zu stärken, helfen kann. Jetzt ist ja Winter. Was hilft jetzt in dieser kalten Jahreszeit? Was sollte da öfter auf unseren Teller kommen, um eben das Immunsystem zu stärken?
Ja, also ich mache da schon relativ viel mit Zwiebel, Knoblauch zum Beispiel.
Aber das stinkt so furchtbar.
Man muss es mögen, ja. Also wenn man aber eine Knoblauch wirklich schön durchdünstet, dann stinkt es auch schon nicht mehr. Oder dann eben Ingwer, Kurkuma, Chili. Da sind natürlich auch schon wieder die Proteine wichtig, weil Proteine wichtige Funktionen im Immunsystem haben. Genau, und auch wenn man dann sportlich aktiv ist, die Kohlenhydrate. Also dass man sich ausreichend, sag ich mal, vor der Belastung, aber auch während und nach der Belastung mit Kohlenhydrate versorgt, weil der Körper natürlich, wenn man dann draußen Sport betreibt, einfach mehr braucht, wie im Sommer.
So, jetzt ganz zum Schluss, für alle, die jetzt mal mutig sein wollen, welche Rezepte sollten wir Läufer doch mal ausprobieren? Hast du da irgendwas noch, was dich selbst begeistert oder was du vielleicht auch neu ausprobiert hast im letzten Jahr, was du sehr weiterempfehlen kannst?
Ich bin ja Hirse-Fan. Hirse-Gemüsebratlinge könnte man mal ausprobieren. Sprich, dass man quasi Hirse abkocht und die abkühlen lässt. Und dann hat man schon wieder die reduzierte Stärke. Und dann eben quasi ein paar Karottensticks oder was es gerade so ist, mit dem Schäler schön fein raspelt, dazu gibt Eier dazu und die quasi als Gemüsebratlinge anbrät. Und da hat man dann auch schon wieder alles mit dabei. Als, sage ich mal, Beilage könnte man noch einen Salat machen. Das finde ich eigentlich ein leckeres Essen. Oder wenn man eben mit den Hirse, wenn man dabei bleibt, das einfach mit Obst, Birne, Apfel, Trauben, Bananen anreichert, Joghurt dazu mit Honig abschmeckt. Ofengemüse ist jetzt in der Wintermahlzeit, also in der Winterzeit, finde ich eine schöne Mahlzeit. Kartoffelrezepte, Kartoffeln mit dem leckeren Kräuterquark oder auch ein Gewürz, also wirklich würziger mit Chili. Das finde ich auch immer einfach zu machen. Genau.
Mit der Stärke ist das wirklich bei fast allen Kohlenhydraten so. Also bei Kartoffeln sagt man ja, die sind gesünder, wenn man die abgekocht und dann kalt verwendet oder auch wieder erwärmt. Bei Hirse ist es scheinbar ja, wie du gerade sagtest, auch so. Ist das grundsätzlich so, dass wir einfach vorkochen sollten?
Nee, nicht ausschließlich. Also natürlich durch das Kochen verändert sich die Stärke, quasi resistente Stärke. Also sprich, die wird unverdaulich, also quasi Ballaststoffe. Die Ballaststoffe hat man aber ja auch in anderen Lebensmitteln, sprich dann zum Beispiel das Gemüse, in Karotten, in Tomaten, immer. Und wenn ich da gut abgedeckt bin, bin ich da gut abgedeckt. Für den Magen, wenn ich ein bisschen, sage ich mal, magensensibel bin, kann das schon Sinn machen, aus den Kartoffeln, gerade im Sommer, einen Kartoffelsalat zu machen. Oder eine Kartoffelsuppe jetzt im Winter. Aber man muss das nicht ausschließlich abkühlen lassen. Auch was dann auch heißt, okay, da sind dann weniger Kalorien drin. Ja, das stimmt, aber die sind schon wieder, das ist so minimal, dass man das eigentlich ja nicht wirklich beachten sollte.
Was sind denn so Dinge, wo du sagen würdest, das darf man auf keinen Fall kaufen, das sollte keiner essen, vor allem nicht ein Sportler?
Also ich sage eigentlich die Fertiggerichte, wo die Zutatenliste unheimlich lang ist mit den ganzen Es. Das versteht man ja gar nicht. Okay, was ist das wirklich? Was ist da dran? Einfach weglassen. Genauso auch die veganen Ersatzprodukte, also die ganzen Ersatzprodukte, auch glutenfreie Ersatzprodukte. Da sind oftmals unheimlich viele Zusatzstoffe drin. Also gerade wenn das vegane Würstchen so schmecken soll wie das Original, Finger weg. Und eben auch Fertigprodukte, Fertiglasagnen, Fertigpizzen und.
Ja, und das Schöne ist, es ist noch nicht vorbei. In 2 Wochen geht es hier weiter und zwar mit ganz konkreten Einschätzungen von Adel zu bestimmten Lebensmitteln, Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln. Sie wird uns ganz konkrete Einblicke geben in ihre Arbeit am Olympiastützpunkt und da können wir einige sehr, sehr interessante Sachen lernen. Also hört wieder rein. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Der neue Laufkalender 2025 ist da. Auf run-times.de findet ihr jetzt die 100 schönsten Läufe in Deutschland und Europa. Lasst euch inspirieren, schmiedet Pläne und ja, findet neue Motivation für dieses Jahr und ein schönes Ziel. Da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele tolle Events zu entdecken. Also schaut rein und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de.